advocated, and I still advocate revolutionary changes. I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.
Ihr hört Geschichte der kommenden Welten, den Podcast über linke Geschichte mit mir, Indigo.
Und mit mir, Sina. Es ist die Geschichte der kommenden Welten, weil wir davon erzählen, wie Menschen für eine bessere kommende Welt gekämpft haben in ihrer jeweiligen historischen Situation. Und weil sich diese Vorstellungen ja in den verschiedenen historischen Situationen auch unterscheiden, wie so eine bessere kommende Welt aussieht, deshalb sprechen wir von den kommenden Welten im Plural.
Ja, und auch, weil es ja vielleicht auch eine Welt ist, in der viele Welten Platz haben, wie die Zapatistas sagen würden.
Ganz genau so ist es. Wir freuen uns sehr, heute wieder beim Dissens-Podcast zu Gast zu sein, denn der liebe Lukas hat ja wieder ein Baby bekommen und ist in Elternzeit. Liebe Grüße gehen raus. Und ja, wir zeigen euch wieder heute eine Folge von uns. Das ist das zweite Mal, dass wir zu Gast sind. Wir hatten ja schon die Folge über die revolutionären Frauen Afghanistans hier in diesem Podcast-Feed. Und wenn ihr uns noch nicht kennt und euch diese Folge hier gefällt, schaut sehr, sehr gerne in unserem Podcast-Feed vorbei. Wir haben schon über 50 Folgen linker Geschichte, da ist antikoloniale Geschichte, feministische Geschichte dabei, ArbeiterInnenbewegung, alles Mögliche. Wir versuchen da sehr breit aufgestellt zu sein mit den Epochen und den Regionen der Welt, in die wir immer mal wieder eintauchen. Und unser Konzept ist, dass eine von uns die Folge vorbereitet und die andere überhaupt nicht weiß, worum es gehen wird. Diese andere Person bin heute ich. Also ich sitze hier und habe keinen Plan vom Thema. Ihr als HörerInnen wisst sogar schon mehr über die heutige Folge als ich, denn ihr habt das ja schon im Titel gelesen. Ich weiß noch gar nicht, was du heute erzählen wirst und bin schon sehr gespannt auf deine Geschichte, Indigo.
Ja, wir beginnen diese Folge am 6. April 2019. Wir sind in Khartoum, der Hauptstadt des Sudan. Seit 4 Monaten gibt es im Sudan Proteste. Oft werden sie aber schon nach wenigen Minuten von den Sicherheitskräften des Geheimdienstes aufgelöst. Nicht selten, indem in die Menge geschossen wird. An diesem 6. April fluten aber richtig viele Menschen die Straßen. Es sind so viele, dass man sie nicht aufhalten kann. Von 3 unterschiedlichen Richtungen steuern sie alle dasselbe Ziel an. Den Hauptsitz des Militärs. Und tatsächlich schaffen sie es, dorthin zu gelangen.
Und dann gibt es unterschiedliche Erzählungen. Also es gibt die, die sagen, wir wussten, dass wir diesen Ort besetzen werden und dort sein müssen. Und dann gab es aber auch ganz viele, die so waren, es gab halt, also man hat das so gemunkelt, aber wir wussten nicht, ob das tatsächlich passiert. Und dann gab es auch diejenigen, die halt so waren, keine Ahnung. Wir haben das dann so spontan entschieden.
Tausende Menschen bleiben also genau dort, wo das Militär seinen Hauptsitz hat. Im Herzen der Macht der Diktatur von Omar al-Bashir, der 2019 schon seit 30 Jahren den Sudan regiert und dessen Regime bis jetzt jeden Protest blutig niedergeschlagen hat. Tausende Menschen stehen also vor dem Militärsitz. Und dann legen einige der jungen Offiziere ihre Waffen nieder oder laufen über zu den Demonstrierenden und versuchen sie zu schützen vor den Kugeln der Sicherheitsleute. Denn viele der Soldaten, die kennen welche von den Menschen, die da protestieren, persönlich. Oder sind sogar mit ihnen verwandt. Die Demonstrierenden errichten jetzt Barrikaden um eine große Fläche inmitten der Hauptstadt. Jetzt bestimmen sie, wer hier reinkommt. Zelte werden aufgebaut. Viele sind entschlossen zu bleiben. Denn sie wollen nicht nur den Sturz des Diktators, sondern auch ein Land, in dem sie alle gut leben können. Sie wollen bleiben, um die Revolution zu vollenden, die sie begonnen haben. Ja, und in dieser Folge geht es um die Revolution im Sudan. Die hat begonnen im Dezember 2018.
Ich spreche von Dezemberrevolution ganz einfach, weil das halt der Begriff ist, den SudanesInnen selber verwenden, also Saudi December. Manchmal auch glorreiche Dezemberrevolution ist auch ein Begriff, den man oft hört. Den Begriff friedlich habe ich gewählt oder verwende ich zumindest, einfach deswegen, weil es halt wirklich ein Anliegen der Protestierenden war, dass es halt eine gewaltfreie Revolution ist und bleiben soll. Friede war auch eine der Grundforderungen, die halt gestellt wurden.
Mhm. Spannend. Freut mich, dass du dieses Thema machst. Das hat sich auch schon jemand gewünscht bei mir. Kann ich nachher gleich mal nachschauen.
Ah, bei mir hat es sich auch jemand gewünscht oder noch genauer ein Aspekt aus dieser Revolution, nämlich die Nachbarschaftskomitees.
Ah ja, ja, ich habe auch irgendwie die Komitees oder Räte oder irgendwas auf meine Liste geschrieben. Und ja, ist auch eine Revolution, über die ich wenig weiß.
Das ging mir auch total so und deswegen war ich auch total froh, dass ich eine richtig tolle Interviewpartnerin gefunden habe.
Mein Name ist Miriam Ahmed, ich bin Doktorandin, aber auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin, im Zentrum für interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung. Und da forsche ich eigentlich zu den räumlichen Dynamiken von Widerstand und Repression und fokussiere mich dabei spezifisch eben auf die Dezemberrevolution im Sudan.
Mhm. Und es ist ja auch passend, dass du dieses Thema gewählt hast, weil Black History Month ist. Im Februar.
Stimmt, ja.
Ach, es war gar nicht Absicht.
Nee.
Umso besser.
Ja, Miriam forscht vor allem zu diesem Sit-in in Khartoum, was ich schon in der Anfangsszene erwähnt habe. Und dazu hat sie richtig viele Interviews geführt mit Menschen, die damals dabei waren. Und vielleicht vorweg, einerseits hätte ich natürlich auch total gerne jemanden interviewt, der wirklich selber da auch mit dabei war und aktiv war. Das hat leider nicht mehr geklappt. Und andererseits ist auch dieses Sit-in oder diese Platzbesetzung nicht die einzige revolutionäre Praxis, die es während dieser Dezemberrevolution gab. Und Khartoum ist auch nicht der einzige Ort der Revolution.
Das ist die Hauptstadt, ne?
Das ist die Hauptstadt. Und es ist tatsächlich auch nicht die einzige Stadt, in der es zu so einem Sit-in vor den Militärgebäuden an diesem 6. April kommt, sondern das passiert an vielen Orten im Sudan gleichzeitig. Und die Dezemberrevolution hat auch nicht in Khartoum begonnen. Darauf werde ich später nochmal eingehen. Ich werde also versuchen, auch andere Aspekte und Orte vorkommen zu lassen in dieser Folge. Aber weil ich so ein tolles Interview mit Miriam hatte, kann es sein, dass die Folge schon einen ganz schönen Überhang hat zu diesem Sit-in und zu Khartoum. Ja, das vielleicht vorweg. Sina, woran denkst du denn, wenn du heute an den Sudan denkst?
An Bürgerkrieg tatsächlich. Also auch jetzt findet da ja aktuell ein Bürgerkrieg statt mit unglaublich vielen Toten. Also ich glaube Zehntausende. Ja, und ich denke auch daran, dass sich der Südsudan vom Sudan getrennt hat vor nicht allzu vielen Jahren. Aber ich kann dir auch nicht mehr sagen, in welchem Kontext das genau war. Und ich denke an einen Song von Zugezogen Maskulin. Da kommt Al-Bashir auch vor und die Janjaweed.
Mhm.
Aber was genau das ist, das kannst du mir jetzt nochmal erzählen.
Ja, das wirst du alles heute nochmal erfahren.
Ja, das ist im, ich glaube, Oranienplatz-Song. Weil es um flüchtende Menschen auch geht und eine Person, die aus dem Sudan flüchtet, vor den Janjaweed von Al-Bashir.
Ja, zu den Janjaweed-Milizen und in was für einem Verhältnis die zu Al-Bashir standen und zu dem jetzigen sudanesischen Militär heute stehen, komme ich später nochmal.
Und Al-Bashir war der Diktator.
Ne? Al-Bashir war der Diktator, genau. Ja, bevor ich angefangen habe, an dieser Folge zu arbeiten, hatte ich vor allem auch diesen Krieg im Kopf. Aber ich muss auch gestehen, dass ich immer irgendwie wusste, der ist schlimm und auch wusste, es ist eine der größten humanitären Katastrophen weltweit, einer der Kriege mit den meisten Toten gerade.
Mhm.
Und ich trotzdem nie mich so richtig damit beschäftigt habe.
Also man spricht zwar immer von diesem vergessenen Krieg, aber das ist nicht ein vergessener Krieg. Also es ist vielleicht ein ignorierter Krieg.
Miriam betont aber auch, es ist in Deutschland ein ignorierter Krieg. Mhm. In vielen anderen Teilen der Welt wird dieser Krieg auch nicht ignoriert. Viele andere Länder unterstützen auch sehr offen eine der beiden Kriegsparteien. Und in Deutschland haben sich viele nicht nur entschieden, diesen Krieg zu ignorieren, sondern auch die Geschichte von den mutigen Menschen, die vor 8 Jahren dort eine Revolution gestartet haben. Und zwar wirklich eine besondere Revolution, also eine, die in einem krass starken Maß von der Basis getragen wurde wo konsensbasierte Entscheidungsfindungen wirklich auf einem riesigen Scale irgendwie eingeübt wurden, die sich sehr horizontal organisiert hat und sehr intersektional war. Und die Revolutionärinnen von damals sind oft dieselben Menschen, die heute selbst organisiert humanitäre Hilfe leisten und dabei ihr Leben riskieren. Deswegen also jetzt eine Folge zu dieser Revolution, ein Moment des Aufbruchs und der Hoffnung in eine Zeit, die eben erst 8 Jahre zurückliegt und in der alles möglich schien, um daran zu erinnern, aber auch, weil man den Krieg im Sudan nicht verstehen kann, ohne sich auch mit dieser Revolution zu beschäftigen. Es ist nämlich nicht einfach ein Bürgerkrieg zwischen zwei brutalen Milizen, sondern viele sagen auch, es ist gar kein Bürgerkrieg, sondern ein Krieg gegen die Bevölkerung. Und eben auch eine Konterrevolution mit internationaler Unterstützung auf beiden Seiten des Militärs, die da kämpfen. Beide Kriegsparteien wollen diese Konterrevolution gegen die demokratische, feministische und sozialistische Revolution, gegen die organisierte Zivilbevölkerung, gegen die glorreiche Dezemberrevolution. Ja, aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, würde ich erstmal noch einen Schritt zurückgehen und ein bisschen was zum Sudan allgemein erzählen. Dafür habe ich dir eine Karte mitgebracht von dem Sudan und seinen Nachbarländern. Der rote Pin in der Mitte, das ist Khartoum, also die Hauptstadt. In den heutigen Grenzen des Sudans liegt die relativ mittig, aber bis 2011 hat eben der komplette Südsudan auch noch dazugehört. Dann lag sie ziemlich nördlich.
Also der Sudan liegt im Nordosten des afrikanischen Kontinents, grenzt an Ägypten, Libyen, Tschad, Zentralafrikanische Republik. Da waren wir auch schon mit der Folge über André Blouin. Und dann im Osten Eritrea und Äthiopien. Und hat auch einen Zugang zum Meer.
Ja, genau. Und auf der anderen Seite von dem Meer ist die arabische Halbinsel. Das ist auch wichtig. Der Sudan gilt so ein bisschen als die Brücke zwischen der arabischen Welt und dem Afrika südlich der Sahara. Der Sudan ist also einerseits für so Handelsrouten ein wichtiger geografischer Punkt. Und andererseits hat er auch echt viele Ressourcen. Also es gibt dort Gold und Erdöl und auch sehr fruchtbares Land.
Habe ich das richtig im Kopf, dass im Südsudan mehr Ressourcen sind? Dass es auch so umstritten war, dass sie sich trennen, die Länder?
Da ist mehr Erdöl auf jeden Fall. Okay. Gold ist, soweit ich weiß, auch im Westen des Sudans relativ viel, aber Erdöl ist vor allem im Südsudan viel vorhanden, ja. Ja, der Norden des Sudans ist eher muslimisch geprägt und der Süden eher christlich. Und der Sudan ist 1956 unabhängig geworden.
Von?
Von Großbritannien. Allerdings gibt es auch so eine lange Geschichte von ägyptischer Vorherrschaft im Sudan. Als Ägypten noch Teil des Osmanischen Reiches war, war der Sudan schon unter der Herrschaft Ägyptens. Ja, und eigentlich hat erst diese Kolonialzeit überhaupt, wie so oft, so einen Nationalstaat geschaffen, in dem dann über 500 unterschiedliche Ethnien leben. Und eben auch nicht nur ein Nationalstaat, sondern auch Hierarchien zwischen diesen Ethnien. Als der Sudan dann unabhängig wird, sind Macht, Reichtum und Ressourcen auf Khartoum und die restlichen Regionen um den Nil konzentriert.
Es wurden halt gewisse Eliten geschaffen und diese Marginalisierung gewisser Stämme und Ethnien wurde dadurch noch viel stärker gewichtet. Und das ist halt etwas, was sich bis heute eigentlich abzeichnet.
Ja, und so bleibt auch nach der Unabhängigkeit die Situation im Sudan umkämpft.
Was ich aber auch noch interessant finde, wenn man halt ein bisschen historisch guckt, ist, dass das ja eigentlich die dritte Revolution im Sudan ist, seit der Unabhängigkeit des Sudans. Es gab auch Revolutionen davor, aber es gab eine Revolution 1964 und dann eine weitere 1985. Und interessanterweise sind das auch immer so ähnliche Zyklen von einer Diktatur zu einer Demokratie und dann wieder zu einer Diktatur, die sich immer auch wieder wiederholt haben. Und Expertinnen sagen da aber auch, dass das Problem oft war, dass eben diese Demokratisierungsprozesse stattfanden, ohne dass eigentlich die ganzen Konflikte und Kriege, die existierten im Sudan, gelöst wurden. Die bestanden eigentlich immer weiter und wurden dann nicht gelöst und es wurde eigentlich immer schlimmer.
Ja, 1989 kommt dann Omar al-Bashir durch einen Militärputsch an die Macht. Er errichtet eine islamistische Herrschaft. Zugleich ist er aber auch neoliberal. Er privatisiert den Gesundheitssektor und auch viel von dem Land im Sudan. Kleinbauern werden enteignet und der Boden an fremde Staaten verkauft. Und in vielen Regionen der Peripherie, also der Regionen, die nicht Khartoum und die unmittelbare Umgebung sind, kommt es zu Massakern. Die gewaltvollen Auseinandersetzungen mit dem Südsudan spitzen sich auch immer weiter zu. Auch hier gibt es einen Bürgerkrieg und 2011 erlangt dann der Südsudan schließlich endlich seine Unabhängigkeit. Im Westen des Sudans kommt es zum sogenannten Darfur-Konflikt, so ab 2003. Viele sprechen aber auch von einem Genozid und nicht von einem Konflikt. In Darfur geht das Militär gegen aufständige Gruppen vor und verübt Massaker an der Zivilbevölkerung, auch anhand von ethnischen Zuschreibungen. Dafür baut jetzt das Regime von Omar al-Bashir eine paramilitärische Einheit auf, also quasi wirklich, um diese Massaker in Darfur durchzuführen. Und das sind eben diese Janjaweed-Milizen, von denen du am Anfang gerade schon gesprochen hast.
Und Darfur ist einfach eine Region, ne? Nicht nur eine Stadt, sondern eine Region.
Ist eine Region im Westen des Sudans, ja. Und diese Janjaweed-Milizen sind Reitertruppen am Anfang und die sind so von der Ideologie her arabisch-nationalistisch. Und diese paramilitärischen Einheiten, diese Janjaweed-Milizen, die werden später zu den Rapid Support Forces. Das ist eine von den beiden Parteien in diesem Bürgerkrieg gerade.
Mhm.
Die werden also noch eine traurige und wichtige Rolle spielen für die Geschichte des Sudans. An der Stelle einen ganz kleinen Einschub. Diese Verbrechen in Darfur, die waren in Europa durchaus bekannt und trotzdem hat die EU sich immer wieder entschieden, mit den Verbrechern zusammenzuarbeiten. Ab 2014 versorgt sie nämlich die RSF, die Rapid Support Forces, mit Infrastruktur und Wissen, damit die paramilitärische Truppe die Grenzen sichert. Das heißt, Menschen, die versuchen, in die EU zu gelangen, zurückzudrängen, umzubringen oder ähnliches.
Grenze sichern ist auch so ein scheiß Ausdruck. Also es ist ja überhaupt nicht, was da passiert. Es hat gar nichts mit Sicherheit zu tun. Das ist einfach nur Menschen töten, foltern.
Und es geht ja auch nicht um die Grenzen des Sudans, sondern um die Grenzen der Festung Europa.
Ja,
es gibt leider nicht so viele Quellen und Beweise dazu. Aber zumindest, dass es Zusammenarbeit gab, das ist belegbar. Wie gesagt, 2011 wird der Südsudan unabhängig und das schwächt die Wirtschaft des Sudans, auch weil eben die Einnahmen aus Erdölextraktivismus wegfallen. Gleichzeitig ist ja auch 2011 globale Finanzkrise.
Ah, war da noch eine extra Krise? Oder waren das die Nachwirkungen von 2008 noch?
War noch die Nachwirkung von 2008, ja. Und das Regime reagiert darauf, indem sie die Politik des Internationalen Währungsfonds umsetzen, nämlich mit Austeritätspolitik. Subventionen auf Lebensmittel und andere Güter werden 2013 gestoppt und die Bevölkerung verarmt. Dagegen entflammen dann wiederum Proteste. Meist werden aber die Proteste von den Sicherheitskräften schnell wieder aufgelöst und die Protestierenden werden verfolgt. Es fehlt an gemeinsamer Organisierung. In den beiden vorherigen Revolutionen im Sudan, da haben die Gewerkschaften eine wichtige Rolle gespielt. Aber das Regime von al-Bashir hatte aus der Geschichte gelernt und Gewerkschaften aufgelöst und verboten. Es braucht also eine neue Form der Organisierung, um die Proteste zu verstetigen. Und so werden die Nachbarschaftskomitees gegründet. Dazu hören wir jetzt noch ein paar O-Töne von Marwan Osman. Er ist Aktivist der Kommunistischen Partei des Sudans und war am Aufbau der Nachbarschaftskomitees beteiligt. Eigentlich wollte ich gerne noch ein Interview mit Marwan machen für diese Podcast-Folge. Das hat dann leider nicht mehr geklappt, aber ich habe O-Töne aus einem Interview mit ihm, was ich im Internet gefunden habe, mit eingebaut. Dieses Interview ist von 2023 und ich werde auch den Link zu dem ganzen Video in die Shownotes stellen und bedanke mich bei Labournet TV dafür, dass sie das gefilmt und veröffentlicht haben.
And it started in 2013 as a neighborhood committee. The basic work was providing services for the neighborhood.
Ich übersetze noch kurz. Die Nachbarschaftskomitees haben halt 2013 begonnen, erstmal die konkreten Bedürfnisse der Nachbarschaft zu befriedigen. Sie haben zum Beispiel Gas zum Kochen organisiert oder Gesundheitseinrichtungen. Mhm. Erst später werden aus den Nachbarschaftskomitees Widerstandskomitees. Sie beginnen sich immer mehr zu politisieren und die Aktivistinnen aus den Nachbarschaftskomitees versuchen sich immer mehr, sich auch über ihr Viertel hinaus zu koordinieren.
Actually, each neighborhood has its own committee. And for example, a city or a village is divided into sectors. A sector might have more than 5 neighborhood committees, and each sector has its own coordination body. And the coordination body is not delegated to make decisions. It's only to just to coordinate between the neighborhoods, the different neighborhoods.
Ja, jede Nachbarschaft hat ihr eigenes Komitee und ist dann noch zusammengefasst in einen Sektor. Und jedes Komitee wählt Leute in ein Koordinierungsgremium. Die Menschen im Koordinierungsgremium sind aber nicht entscheidungsbefugt, sondern nur dafür die Koordination.
Krass.
So wird die größtmögliche Autonomie der einzelnen Komitees sichergestellt und gleichzeitig ist aber auch eine Zusammenarbeit möglich. Es gibt da drin wirklich extrem wenig Hierarchien, die Struktur ist sehr horizontal und das spiegelt sich auch nochmal in der Entscheidungsfindung wider.
In the neighborhood resistance committees there is no voting. There is an ongoing discussion and people used to discuss till everybody is satisfied and there is a common consent about whatsoever decision they are discussing.
Es gibt keine Wahlen, es wird diskutiert, bis sich alle einig sind. Und laut Mauern hat diese Art der Entscheidungsfindung viele Vorteile, aber auch Nachteile.
There is no concentration of power in few hands of the people, and also it keeps every neighborhood resistance committee autonomous and independent, but in coordination with the other neighborhoods. Of course, also it has a negative side, which is it takes so long sometimes to reach a decision, but at the end, its advantages is more than it is disadvantages.
Ich habe mich sehr an meine Plenumserfahrungen erinnert gefühlt.
Ja, genau. Ich übersetze noch mal ganz kurz. Der Vorteil von dieser Art der Entscheidungsfindung ist, dass es keine Machtkonzentration in wenigen Händen gibt und dass die Unabhängigkeit der Nachbarschaften gewährleistet ist. Der Nachteil ist aber auch, dass es manchmal sehr lange dauert, Entscheidungen zu treffen. Die Vorteile überwiegen. Ich habe Miriam auch gefragt, warum die Widerstandskomitees und die Protestbewegung im Sudan sich so horizontal organisiert hat.
Ich glaube, das war auch eine bewusste Entscheidung. Es war auch eine bewusste Entscheidung, die halt auch die Diversität des Sudans mit einbezogen hat, also mit einem Bewusstsein dafür, dass es eine starke Diversität gibt und dass man wie möglichst versuchen möchte, das nicht hierarchisch zu organisieren und dezentral.
Ja, das fand ich irgendwie total spannend, dass gerade aus der Realität von der krassen Diversität her sich bewusst entschieden wird, die Strukturen möglichst demokratisch zu halten.
Ja.
Und auch gerade aus der Erfahrung, dass es davor Demokratisierungsprozesse gab, die aber nicht funktioniert haben so richtig. Ja, Marwan sagt in diesem Interview, dass es 5200 Widerstandskomitees im ganzen Sudan gibt.
5200?
Ja.
Und wie viele Menschen leben im Sudan? Hattest du das schon gesagt?
Nee, so 50 Millionen.
Okay.
Ja, diese 5200 Widerstandskomitees, das ist 2023. Und Marwan sagt auch, dass 2018 und 2019, als die Revolution im vollen Gange war, es noch mehr Widerstandskomitees gab. Also 2023, da befindet der Sudan sich schon im Krieg, als Marwan dieses Interview gibt.
Ah, 2019 hatte das ja angefangen. Das heißt, diese Praxis der Widerstandskomitees ging auch wirklich mehrere Jahre.
Ja, ja.
Und heute auch?
2013 hat es angefangen mit den Nachbarschaftskomitees, die dann zu den Widerstandskomitees wurden. Und die gibt's bis heute, ja.
Okay, krass.
Ja, aber wie gesagt, die Zeit der Revolution 2018, 2019, das ist der Höhepunkt der Widerstandskomitees.
Auslöser direkt für die Revolution waren vor allem halt gestiegene Lebenserhaltungskosten und eine sehr sich verschlechternde Wirtschaftslage, auch halt in Folge der Unabhängigkeit des Südsudans, wo es halt auch sehr viele Ressourcen gab, die dann sozusagen wegfielen. Aber ich würde auch sagen, dass halt andere Elemente wichtig waren, wie zum Beispiel, dass 60% der Bevölkerung war 2019 unter 30 Jahre alt und hatte ziemlich wenige Zukunftsoptionen, eben aufgrund dieser Finanzkrise. Dazu kommt natürlich auch einfach die 30-jährige autoritäre Herrschaft von Omar al-Bashir, die halt politische Partizipation auch sehr stark limitiert bzw. unterdrückt hat.
Krass, eine so junge Bevölkerung.
Mhm.
Heißt ja meistens, also hängt ja oft auch mit bewaffneten Konflikten zusammen, sage ich jetzt mal als ein Überbegriff, weil einfach super viele Menschen gestorben sind, viel zu früh.
Mhm. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass die Revolution nicht in Khartoum anfängt, sondern in Atbara. Das ist eine Stadt weiter den Nil runter Richtung Nordosten. Und Atbara ist eine proletarische Industriestadt. Sie hat eine lang zurückreichende Geschichte mit gewerkschaftlicher Organisation. Und in Atbara brechen jetzt im Dezember 2018 die Proteste aus. Am Anfang sind es Proteste gegen den gestiegenen Preis des Brotes. Aber schnell werden die Forderungen breiter. Die Protestierenden wollen nicht mehr nur bezahlbare Lebensmittel und höhere Mindestlöhne, sie wollen den Fall des Regimes. Die Proteste verbreiten sich wie ein Lauffeuer übers ganze Land. Und es gibt ein Zeichen dafür, dass ein Protest anfängt. Und das geht in der Regel von Frauen aus. Und es klingt so.
Ah, dieses Trällern kennt man auch vom kurdischen Widerstand.
Mhm. Sararuta heißt das. Das ist genau so ein Geräusch, was man machen kann, wenn man die krassen Skills hat, wenn man seine Zunge auf so eine bestimmte Art und Weise im Mund bewegt. Und das ist traditionell ein Ausdruck von Freude oder Trauer, der vor allem von Frauen gemacht wird. Ich habe oft gelesen, so im arabischen Raum, aber tatsächlich auch im südlichen Afrika wird es auch benutzt.
Ah. Ja, ich assoziiere das ganz stark mit dem Kampf gegen den IS. Darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, über den Genozid an den Esidinnen und dann aber auch die Befreiung des Schengal. Und die Islamisten im sogenannten IS waren ja der Überzeugung, wenn sie von einer Frau getötet werden, dann kommen sie nicht in den Himmel. Und deshalb haben dann die Frauentruppen sich so angekündigt mit so einem Trällern und ganz oft sind die IS-Leute dann einfach abgehauen, weil sie quasi den Märtyrertod sterben wollten und in den Himmel einfahren.
Ja. Ja, mega schön eigentlich, dass auch die Frauen im Sudan das benutzt haben, gegen den islamistischen Herrscher, um Proteste auszurufen.
Yes.
Frauen sind also von Anfang an krass wichtig bei den Protesten. Es gibt auch Schätzungen, die sagen, dass so 70% der protestierenden Frauen sind.
Krass.
Und das ist auch beeindruckend, weil es für Frauen unter dem Regime von Omar al-Bashir schwer gemacht wird, sich überhaupt im öffentlichen Raum zu bewegen. Also es gibt da zum Beispiel eine Sittenpolizei, die Frauen bestrafen kann, wenn die zum Beispiel Hosen auf offener Straße tragen oder so.
Ich musste daran auch denken, dass man halt oft auch gehört hat, zum Beispiel, dass, also wenn ich halt Frauen interviewt habe, dass es so gewisse Taktiken gab, wie dass man halt als Frau an einen Protest gehen kann, ohne von den Sicherheitskräften mitgenommen zu werden. Es war dann zum Beispiel, dass man halt den Thobe angezogen hat, also das ist so ein traditionelles sudanesisches Gewand für Frauen, und dann halt Full Make-up und dann halt eigentlich unter dem Sportkleidung und Turnschuhe, so dass man schnell rennen könnte. Aber so, dass man ein gewisses Bild vermittelt, wie dass man sich jetzt bewegt, aber eigentlich auf dem Weg zu einem Protest ist.
Und Full Make-up, damit man so aussieht, als würde man halt nur in die Stadt gehen zum Einkaufen oder so.
Genau. Und damit man möglichst doll ein Bild von einer gepflegten, angepassten Frau vermittelt.
Mhm.
Zu Beginn sind die Proteste auch 2018 wieder kurz und werden oft schon nach wenigen Minuten blutig von den Sicherheitskräften niedergeschlagen. Zwischen dem Dezember 2018 und dem April 2019 werden über 800 Leute vor Notfallgerichte gestellt, die das Regime aus dem Boden gestampft hat und verurteilt, und landen als politische Gefangene im Gefängnis. Und viele Demonstrierende werden auch umgebracht. Gleichzeitig entwickeln aber auch die Aktivistinnen Praktiken, um mit den Repressionen umzugehen und sich gegenseitig zu schützen.
Und zwar gab es zum Beispiel so Ablenkungsproteste, also so kleinere Proteste, die dann eigentlich so die Aufmerksamkeit dieser Sicherheitskräfte auf sich ziehen sollte, um von dem anderen wichtigen Protest abzulenken.
Manchmal waren das auch gar keine richtigen Proteste, sondern zum Beispiel, dass an einer Ecke Reifen angezündet wurden. Dann sind die ganzen Sicherheitskräfte dahin gegangen. Da waren aber eigentlich schon gar keine Protestierenden mehr, sondern die haben eine Ecke weiter protestiert.
Ein Element, was auch immer wieder aufkam, das finde ich auch sehr spannend, weil das ist etwas, was man zum Beispiel auch in Syrien gesehen hat, ist, dass Protestierende oft Zuflucht einfach in Häusern von anderen Menschen gefunden haben. Also dass man halt auch irgendwie so eine Vertrauensbasis hatte, auch Menschen, die man nicht wirklich kannte, und dass man dann dort angeklopft hat und halt reingegangen ist. Und dann, wenn die Sicherheitskräfte kamen, dann haben halt diese Familien oft gesagt, ah, das ist irgendwie meine Tochter oder meine Nichte oder sowas.
Das fand ich irgendwie auch eine sehr schöne Vorstellung.
Ja.
Es zeigt aber ja auch, dass wirklich eine krasse Mehrheit der Bevölkerung den Sturz dieser Diktatur wollte und auch bereit war, volles Risiko dafür einzugehen.
Ja, und unbekannten Menschen geholfen hat.
Für die Proteste, die 2018 starten, ist eine Organisation wichtig, die es davor noch nicht gab, bei der letzten Protestwelle 2003, und zwar die Sudanese Professional Association, kurz SPA.
Das ist Professional Association.
Genau, das ist so eine Art Gewerkschaft, also für Professionals.
Die LohnarbeiterInnen.
Genau, tatsächlich vor allem eher für die obere Mittelschicht, also viele Ärztinnen und Anwälte sind dort organisiert. Die SPA hat keine offizielle Körperschaft, weil wir haben ja gehört, Gewerkschaften wurden eigentlich verboten.
Ja.
Und die SPA, die ruft über Social Media zu Protesten auf. Und die Widerstandskomitees, die sind so viel mehr on the ground. Also die gehen dann in ihren Nachbarschaften rum und laden die Leute persönlich ein zu diesen Protesten. Und die Nachbarschaftskomitees, die erreichen wirklich auch ganz viele unterschiedliche Menschen. Einerseits, weil die sich halt in ihren Vierteln so demokratisch organisieren, dass wirklich oft fast alle aus dem Viertel dabei sind. Und andererseits auch, weil es wirklich in allen Nachbarschaften diese Widerstandskomitees gibt und die Nachbarschaften natürlich auch unterschiedliche soziale Schichten repräsentieren irgendwie. Und diese Zusammenarbeit zwischen der SPA und den Widerstandskomitees zu Beginn der Revolution, die fand ich irgendwie spannend. Und Miriam hat auch ihre Interviewpartnerin danach gefragt.
Ich habe dann gefragt, ja, wusstet ihr denn, wer diese Sudanese Professionals Association ist oder wer da dahinter steckt? Und es war halt immer oft so die Antwort, nee, wir wussten halt wirklich nicht, wer das ist. Und das war auch der Grund, wieso, dass wir denen vertraut haben. Weil es nicht Teil war von irgendeiner Partei, die einen schon enttäuscht hat, oder einer Gruppierung, die einen enttäuscht hat, sondern es war halt eine ganz neue Einheit.
Im Januar 2019 gibt es dann ein gemeinsames Bündnis von allen möglichen oppositionellen Gruppen. Also da ist die SPA drin, aber auch die Widerstandskomitees und noch andere Gruppen. Und dieses Bündnis heißt Forces for Freedom and Change, kurz FFC. Das werden jetzt ein bisschen viele Abkürzungen. Ich frage immer gerne nach.
Und das sind jetzt Widerstandskomitees und diese Gewerkschaft der Professionals.
Und noch einige andere.
Die Forces of Freedom and Change sind eigentlich eine Koalition verschiedener oppositioneller Kräfte. Und die haben sich im Januar 2019 gebildet. Genau, also zum Beispiel die Sudanese Professionals Association, die ich auch schon erwähnt habe. Aber auch die Widerstandskomitees waren auch Teil davon. Auch Gruppen der Frauenbewegung waren sehr gut und auch sehr früh vertreten. Also unter anderem No to Oppression Against Women Initiative oder Mansams.
Im April 2019 gibt es dann schließlich den Aufruf, zu dem Militär absetzen zu gehen. Und es kommt zu der Szene, die ich ganz am Anfang erzählt habe. Und ich würde sagen, das ist irgendwie auch ein Wendepunkt bei diesen Protesten, weil davor, wie gesagt, die Proteste immer nach kurzer Zeit wieder aufgelöst werden. Und der hier bleibt jetzt erstmal bestehen. Und der öffentliche Raum, der gehört plötzlich den Menschen selbst.
Also ich glaube, ein Teil, der sehr, sehr wichtig sind, waren so diese Barrikaden, die errichtet wurden um den Sit-in herum. Und das waren eigentlich so wie Checkpoints, die Protestierenden aufgestellt hatten, um einerseits natürlich so zu markieren, wo ist die Grenze dieses Sit-ins, aber andererseits halt auch, um zu kontrollieren, wer kommt rein, was kommt rein. Also zum Beispiel alles, was Waffen oder waffenähnlich war, wurde natürlich nicht erlaubt. Und ich glaube, das war so etwas, was sehr, sehr schnell aufgebaut wurde und was sehr zentral war.
Ja, und die Fläche, die mit diesen Barrikaden umschlossen ist, die ist 108 Hektar groß.
108 Hektar?
Ja,
darunter kann mir nicht so viel darunter vorstellen.
Das habe ich mir gedacht. Das wird ja immer in Fußballfeldern dargestellt.
Ja, wie viele Fußballfelder sind das?
Ich habe auch immer ein Problem, mir Fußballfelder vorzustellen. Deswegen dachte ich, erinnerst du dich bei der Räumung von Lützerath? Da gab es so ein Ausweichcamp in Kainberg.
Da war ich nicht mehr, weil ich darf doch nicht mehr auf RWE-Gelände. Ich musste doch eine Unterlassenserklärung unterschreiben. Deshalb war ich bei Lützerath nicht mehr am Start.
Das war ja gar nicht in Lützerath, sondern in Kainberg. Und zwar auf einem Fußballfeld.
Ach so. Ach, Moment mal. Ja, da war das Fußballfeld neben unser aller Wahl?
Genau.
Da haben wir doch Ende Geländecamp gehabt.
Ja, das
2020
heißt,
noch.
Ja. Das heißt, das ist ein Fußballfeld. Ein Fußballfeld ist ungefähr ein Klimacamp groß. Nämlich 0,7 Hektar. Das heißt, diese Fläche des Sit-ins, das sind über 150 Klimacamps.
Über 150 Klimacamps. Naja, to be fair, Klimacamps sind auch immer unterschiedlich groß. Aber es gab schon ein paar Camps, die dann auf so Sportplätzen waren.
Stimmt.
Ja. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall viel näher an meiner Lebenswelt.
Und dazu halt noch mitten in der Hauptstadt vom Sudan.
Und es ist einfach ein großer Platz.
Ja.
Das ist ja auch krass, dass mitten in der Stadt so ein großer leerer Platz oder.
Ah, nee, es gab keinen leerer Platz. Also, ich habe auch
Karte. Da sind schon auch Gebäude drauf dann.
Genau, das ist ja mitten bei diesem Militärsitz und dazu gehören auch einfach Gebäude und Straßen und so zu der Fläche.
Ah, okay. Ja, durch diese Karte wird es auch nochmal klar, wie groß die Fläche eigentlich ist. Krass. Die Karte teilen wir auch wieder auf unserem Instagram-Kanal und auf Telegram, wo ihr unserem Channel folgen könnt, unter @linkegeschichte.
Ja, und ich fand es total spannend, mir vorzustellen, wie dieses riesige Sit-in so aussah.
Es gab natürlich auch Küchen und natürlich auch so medizinische Zelte, also im Sinn von, dass man halt medizinische Hilfe auch in Anspruch nehmen konnte, was sehr wichtig war. Vor allem bei einer Ansammlung von so vielen Menschen. Es gab auch Zelte nicht nur, um dort zu übernachten, aber auch zum Beispiel Zelte, die verschiedenen Gruppierungen oder Gruppen zugewiesen wurden. Also zum Beispiel hatte, sagen wir, eine Gruppe aus Darfur ein Zelt und hat dort auch eigentlich Wissen verbreitet über was ist in Darfur geschehen oder andere Gruppierungen, zum Beispiel auch Parteien, die vertreten waren. Genau, aber es ging halt oft auch darum, irgendwie etwas zu lernen und Wissen zu vermitteln. Und es gab auch so einen Teil, wo sich dann vor allem KünstlerInnen versammelt haben und irgendwie zusammen gezeichnet und gemalt haben oder gesungen haben. Also so Kunst auch als Ausdrucksform, als politische Ausdrucksform war auch sehr, sehr zentral im Sit-In.
Ah, ich erinnere mich gerade an ein Video, das auf TikTok viral gegangen ist, wo so junge Frauen getrommelt und gesungen haben und so einen Call and Response gemacht haben.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht aus dem Sit-In, sondern nochmal ein bisschen später, wenn es dasselbe Video ist. Das habe ich auch später noch dabei.
Ah, okay.
Aber nice. Es gibt auch viele solche Videos aus dem Sit-In.
Ja.
Also die Stimmung da muss wirklich unglaublich gewesen sein. Ja.
Es gab aber auch zum Beispiel so verschiedene Plattformen, also so Bühnen, wo es auch ganz unterschiedliche Sachen gab. Es gab zum Beispiel politische Diskussionen oder Präsentationen, aber auch Konzerte, Musik, Tanzveranstaltungen. Das fand auf den Bühnen statt, aber auch oft in Straßen. Also es war auch so ein Prozess von Aneignung des öffentlichen Raums.
Ja, und wenn man so viele Menschen versorgen will, dann fallen natürlich auch ziemlich viele Aufgaben an. Und ich habe Miriam auch gefragt, wie die Aufgaben da verteilt wurden.
Also so Aufgaben wie zum Beispiel an den Barrikaden sein oder in den Küchen oder bei den medizinischen Zelten, bei den Kliniken etc. Das war eigentlich alles auf freiwilligen Basis. Die Widerstandskomitees, also die Mitglieder, die waren vor allem bei den Barrikaden. Aber es kam halt auch so ein bisschen drauf an, natürlich, was für Kenntnisse und Fähigkeiten man hat, ne? Also, genau. Aber ich fand es auch immer schön, bei meinen Interviews zu hören, dass es halt auch so wie ein sehr Verantwortungsbewusstsein der Protestierenden gab für diesen Raum. Und man deswegen auch irgendwie alle so ein bisschen wussten, dass sie eine Rolle einnehmen wollen und die dann halt anhand eben der Fähigkeiten und Kenntnisse so ein bisschen gewählt haben.
Ja, und nicht alle, die dieses Sit-In besuchen und da protestieren und sich bilden und kochen und auf die Barrikaden aufpassen, nicht alle von denen schlafen auch im Sit-In. Ob die Leute im Sit-In schlafen oder nicht, das hängt zum Beispiel auch davon ab, wie weit für sie der Weg dahin ist. Also gerade Menschen, die nicht aus Khartoum kommen, schlafen oft dort. Und auch viele Menschen, die gar keinen anderen festen Wohnort haben. Und für Frauen ist es auch schwerer, im Sit-In zu schlafen als für Männer.
Ich glaube, was vielleicht ein Element ist, das in der Revolution noch eine Rolle gespielt hat, war auch, dass es ja trotzdem auch in einer patriarchalen Gesellschaft natürlich trotzdem auch für Frauen schwierig war, dann zum Beispiel beim Sit-In zu übernachten oder halt auch vielleicht Familien davon zu überzeugen, dass sie jetzt an Proteste gehen wollen. Und ich glaube, das war schon ein zusätzliches Element, was Frauen auch nochmal verhandeln mussten während der Revolution.
Ja, und ich habe ja gerade schon gesagt, dass auch Leute im Sit-In schlafen, die nicht aus Khartoum sind. Ich hatte ja auch gesagt, dass es an vielen Orten des Sudans dann solche Sit-Ins gibt, aber das in Khartoum ist schon das Allergrößte und viele Leute reisen auch aus anderen Regionen dahin. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch ein Zelt aus Darfur mit der Geschichte von der Gewalt in Darfur, wo darüber geredet wurde und so weiter. Und ich habe ein Bild gefunden, was ich irgendwie total berührend fand. Und ich würde dich mal bitten, das zu beschreiben.
Oh wow. Wir sehen einen Zug, der ist von vorne fotografiert. Also die fotografierende Person steht auf den Gleisen und der Zug ist so ganz mittig im Bild. Und da drauf sitzen Menschen, links und rechts schauen Menschen an der Seite zum Fenster raus oder stehen so an der Tür außen an diesem Zug und wehen verschiedene Fahnen und es ist ein großes Banner vorne, mehrere Banner vorne an dem Zug sind da angebracht. Wow. Es hat auf jeden Fall eine krasse Ausstrahlung, dieses Bild. Ah, und links und rechts von dem Zug sieht man auch so Menschen da stehen, die winken. Was ist das für ein Zug?
Ja, der Zug kommt aus Atbara, also aus der Stadt, wo die Revolution angefangen hat. Und Leute fahren damit nach Khartoum, um die Protestierenden dort zu unterstützen.
Ach krass.
Und es ist auch deswegen irgendwie symbolträchtig, weil ich meinte ja, dass Atbara eine Industriestadt ist.
Ja.
Und zwar vor allem, weil da so Gleise und Züge und so hergestellt wurden und es da drin voll die Geschichte der gewerkschaftlichen Organisation gab.
Ach krass. Ich liebe Züge, ja. Und ich liebe linke Geschichte, ich liebe Revolution. Also tolles Bild.
Und dann gibt's noch ein Bild, was du vielleicht schon mal gesehen hast. Vielleicht das bekannteste Bild aus der sudanesischen Revolution.
Oh ja, okay. Also wir sehen eine Menschenmenge auf einem großen Platz und in der Mitte steht eine junge Frau erhöht. Ich weiß nicht, steht sie auf einem Auto?
Mhm.
Das wirkt wie ein Auto. Und sie ist ganz in weiß gekleidet und hat die rechte Hand so erhoben und streckt so den Finger und hält eine Rede. Die linke Hand ist so auf dem Bauch und sie hat gerade den Mund offen, großer goldener Ohrring, so eine runder Ohrring und hat eine ganz, ganz krasse, starke Ausstrahlung. Oh, ich wüsste gern, was sie gerade sagt.
Sie trägt gerade ein Gedicht vor, das sie selbst geschrieben hat.
Und hast du das dabei?
Ich hab's nicht dabei, nee. Schade eigentlich, ja.
Wir können es ja dann auf Insta und Telegram dazu schreiben, in die Bildbeschreibung.
Ja, ich habe tatsächlich auch da keine komplette Übersetzung gefunden, aber vielleicht kann man nochmal recherchieren.
Mhm.
Ja, die junge Frau ist Ala Salah. Sie ist Studentin zu der Zeit und das Bild ist aufgenommen worden in den allerersten Tagen des Sit-Ins. Und dieses Bild, das geht 2019 wirklich viral. Ich habe aber auch einen Vortrag gehört von der Aktivistin und Akademikerin Sarah Abbas, die das auch ein bisschen kritisch einordnet. Also einerseits sagt sie, dass dieses Bild im Westen auch so hochstilisiert wird, weil Menschen schockiert sind, dass eine muslimische Frau so viel Agency haben kann. Also weil das quasi diesen Reflex so auslöst bei Leuten und sie es deswegen irgendwie besonders und aufregend finden. Und andererseits weist Sarah Abbas auch darauf hin, dass die junge Studentin eher diese Elite des Landes symbolisiert. Also sie ist Studentin an einer privaten Hochschule und alle Studentinnen dort haben sich entschieden, aus Protest diese weiße Kleidung zu tragen.
Mhm.
Genau, aber das sind nur einige Punkte aus dem Vortrag. Es gibt auch noch viel mehr Punkte, auch noch über den Inhalt des Gedichtes und so weiter. Ich fand's mega spannend und würde den Vortrag auch nochmal in den Shownotes verlinken. Auf jeden Fall sind nicht nur Studentinnen, sondern wirklich Frauen aus allen sozialen Klassen ein wichtiger Teil des Sit-Ins.
Ich würde sagen, dass junge Menschen und Frauen eigentlich die Revolution sehr stark mitgetragen haben. Genau, ich würde aber auch betonen wollen, dass halt eben die Frauenbewegung eigentlich eine lange Geschichte in Sudan hat. Also es ist nicht so, dass es erst mit der Revolution aufkam, aber was halt mit der Revolution sich sehr stark verändert hat, auch in Bezug auf diese 30-jährige Herrschaft von Omar al-Bashir, ist, dass eine Aneignung des öffentlichen Raums stattfand. Also während Frauen vorher zum Beispiel sanktioniert waren, dass sie sich draußen in der Öffentlichkeit und auch in Gruppen bewegen können, war das natürlich während der Revolution dann weniger ein Thema oder wurde halt dann nicht beachtet sozusagen. Und das hat sich dann auch tatsächlich verändert.
Ja, und Frauen sind ja auch schon vor dem Sit-in Teil von diesen Nachbarschaftskomitees. Und spätestens bei dem Sit-in werden die Nachbarschaftskomitees zu Widerstandskomitees. Es findet eine intensive Vernetzung statt zwischen den unterschiedlichen Nachbarschaften. Und dafür ist das Sit-in auch total der wichtige soziale Raum, weil viele Menschen im Sudan, die nicht zur Uni gegangen sind, um zu studieren, oft gar keine Menschen außerhalb ihrer Nachbarschaften kennen.
Mhm.
Das heißt, dass dort alle an diesem Sit-in zusammenkommen, ist total wichtig, um überhaupt erst dieses Delegiertensystem aufzubauen, von dem Marwan erzählt hat.
Ja, und wahrscheinlich auch Erfahrungen auszutauschen, ne? Also oft steckt ja unglaublich viel Kraft auch in so persönlichen Gesprächen, Dass man dann hört, ah krass, die Person von ganz woanders her macht ähnliche Erfahrungen wie ich. Und dann muss sich ja erstmal so eine kollektive Identität auch irgendwie bilden.
Ja, voll. In diesem Sit-in entsteht also viel mehr als nur politischer Druck.
Ja, ich würde schon sagen, dass ein neues Gefühl von sozialem Zusammenhalt entstanden ist, auch in Abgrenzung halt zu der Regierung oder zu den Sicherheitskräften und auch ein Bewusstsein einerseits dafür, wie der Sudan auch aussieht, aber auch wie er aussehen könnte. Also auch so ein bisschen, wie eine Zukunft für den Sudan aussehen könnte. Und ich glaube auch ein Bewusstsein für das eigene politische Können oder also was man auch politisch eigentlich erreichen kann, auch in so einer autoritären Situation.
Ja, und eine Bevölkerung, die wirklich massenhaft zu diesem Bewusstsein gekommen ist, die ist extrem stark. Am 5. Tag des Sit-ins, am 11. April 2019, ist der Druck der Bevölkerung so groß, dass das Militär sich gezwungen sieht, Omar al-Bashir abzusetzen.
Oh. Ach, spannend. Du hattest ja am Anfang auch erzählt, dass viele der Soldaten eigene Familienmitglieder in den Protesten auch hatten. Das heißt, irgendwann hat sich dann das Militär auf die Seite der Protestierenden gestellt.
Ja, ganz so einheitlich ist es leider nicht. Hm. Ja, dazu fand ich es auch wirklich schwer zu recherchieren. Also es gibt auf jeden Fall Berichte, dass zum Beginn von diesem Sit-in Soldaten übergelaufen sind zu den Protestierenden. Aber dass das Militär als ganzer Block sich wirklich auf die Seite der Protestierenden stellt, das ist leider nicht passiert. Und man muss ja auch sagen, die Herrschaft von Omar al-Bashir war eine Militärherrschaft. Er ist selber durch einen Militärputsch an die Macht gekommen. Und es sind dann am Ende seine eigenen Militärs, die ihn absetzen, aber sich auch erstmal an die Regierungsspitze setzen. Und deswegen gehen die Proteste auch weiter. Die Menschen im Sit-in in Khartoum bleiben und es wird skandiert. Das heißt, wir bleiben, wir wollen eine zivile Regierung.
Mhm.
Denn wie schon gesagt, das Militär setzt al-Bashir ab und bildet einen Militärrat, der die Macht übernimmt. Der besteht aus dem regulären Militär, den Sudanese Armed Forces und den Rapid Support Forces, also dieser paramilitärischen Einheit, die aber vom Staat selbst aufgebaut wurde und mit dem die bis jetzt immer viel zusammengearbeitet haben.
Und es war eine Nachfolgeorganisation der Janjaweed, hast du gesagt, ne?
Genau, ja.
Diese Rapid Response? Nee,
Rapid Support Forces.
RSF, genau.
Ja. Und dieser Militärrat, der behauptet jetzt, er würde den Weg bereiten für eine zivile Regierung. Aber die Protestierenden, die vertrauen dem Militär nicht. Mohamed Naji, ein Sprecher der Sudanese Professional Association, sagt in diesen Tagen Folgendes.
I can't say I trust the military. My main trust is to the streets, of course.
Ich kann nicht sagen, ich vertraue dem Militär. Mein hauptsächliches Vertrauen liegt in den Straßen. Trotzdem verhandeln aber die Forces for Freedom and Change mit dem Militärrat. Sie wollen vom Militärrat Zusicherung für einen Übergangsprozess in eine Demokratie. Und der Militärrat sichert immer wieder zu, dass er eine Demokratisierung will und lässt zum Beispiel auch politische Gefangene frei, die unter al-Bashir verhaftet wurden. Aber trotzdem machen sie keine konkreten Zusicherungen. Und nicht nur zwischen dem Militär und dem Forces for Freedom of Change wird verhandelt und diskutiert. Auch im Sit-in wird weiter und weiter diskutiert. Auch darüber, wie eine solche Demokratie eigentlich aussehen soll. Eine Demokratie, die nicht einfach ein Modell aus dem Westen kopiert, sondern eine lebendige Demokratie, die auch zu den demokratischen Traditionen passt, die viele ethnische Gruppen im Sudan haben. Eine Demokratie, die zu der Diversität des Sudans passt. Und zu den organisierten Nachbarschaften, die es mittlerweile im ganzen Land gibt.
Politische Diskussionen waren eigentlich ein großer Teil des Sit-ins. Also es ging genau darum, diese Diskussion zu führen und auch eben dadurch, dass verschiedene Gruppen, verschiedene Teile des Sudans auch repräsentiert wurden in diesen Zelten zum Beispiel. Die Idee war auch, dass da ein Austausch und ein Lernprozess stattfindet. Aber es fanden auch andere Diskussionen statt, also auch in Bezug auf das, was halt außerhalb des Sit-ins stattfand, ne? Also die ganzen politischen Diskussionen und auch über die Übergangsphase, also wie sich diese gestalten sollten. Das war auch etwas, was halt viel im Sit-in diskutiert wurde in unterschiedlichen Formaten. Also natürlich auf individueller Ebene, aber halt teilweise auch in Diskussionsgruppen tatsächlich.
Und die Meinungen im Sit-in gehen auseinander. Ist es richtig, dass die Forces for Freedom and Change mit dem Militär verhandeln? Oder kann man dem Militär so wenig vertrauen, dass man nicht mit ihm verhandeln sollte? Und dann kommt der 3. Juni 2019. Es ist früher Morgen, als die Soldaten zuschlagen. Militärfahrzeuge umrunden das Sit-in. Sie sind beladen mit schweren Waffen, Munition und hunderten Soldaten mit Maschinengewehren. Von allen Seiten greifen sie das Sit-in an. Soldaten werfen Tränengasgranaten. Mit den Maschinengewehren schießen sie in die Menge der Protestierenden, die panisch nach einem Ausweg suchen. Dutzende Leichen werden in den Nil geworfen. Rauch steigt auf. Die Soldaten setzen die Zelte in Brand. Es sind dieselben Zelte, in denen noch am Tag zuvor gesungen, gekocht und über einen demokratischen Sudan diskutiert wurde. Nach fast 2 Monaten Sit-in wird jede physische Spur davon vernichtet. Zugleich werden auch in den Städten Port Sudan, El Gadarif und Sinja Sit-ins angegriffen und vernichtet. Der Militärrat stört das Internet. Das Regime setzt internationale Journalistinnen in einem Hotel fest und hindert sie an der Berichterstattung. Sie wollen nicht nur jede physische Spur des Sit-ins beseitigen, sondern auch die Spuren ihrer Gewalttaten. Später erklärt der Sprecher des Militärrats, dass der Militärrat die Räumung beschlossen und angeordnet hatte. Im Militärrat sind, wie gesagt, sowohl Vertreter der Sudanese Armed Forces, des regulären Militärs, als auch der Rapid Support Forces, dieser paramilitärischen Einheit. Die Fahrzeuge, die in dieses Massaker involviert sind, gehören aber wohl überwiegend zu den Rapid Support Forces und dem Geheimdienst. Und weil unter den Toten auch Soldaten der regulären Armee sind, gehen einige Protestierende davon aus, dass diese sich zu Teilen gegen die Rapid Support Forces gestellt hatten, um das Massaker an den Protestierenden zu verhindern. Gleichzeitig versuchen aber auch viele Protestierende in diesen Hauptsitz des Militärs sich zu flüchten und das verhindern die Soldaten auch. Welche Militärs, Geheimdienstleute und Polizisten wie an diesem Massaker beteiligt sind, ist bis heute nicht richtig aufgeklärt, weil sich eben die Machthabenden gegen diese Aufklärung stellen. Wie viele Menschen an diesem Tag ermordet werden, auch das wird nie richtig aufgeklärt. Die Vereinigung der sudanesischen Ärzte zählt mindestens 104, darunter 13 Kinder. Die Ärzte können aber vor allem diejenigen zählen, die nach dem Massaker im Krankenhaus an Schuss- oder Brandverletzungen sterben. Nicht die Leichen, die die Soldaten in den Nil werfen. Weil die Soldaten so früh am Tag zuschlagen, sind unter den Toten vor allem diejenigen, die im Sit-in schlafen. Das bedeutet, dass besonders viele Opfer arm sind und keinen festen Wohnsitz haben oder von außerhalb von Khartoum kommen. 6 Tage nach dem Massaker am 9. Juni antwortet die sudanesische Bevölkerung mit einem gewaltigen Generalstreik. Die Mehrheit der Lehrerinnen und Schülerinnen kommen nicht zur Schule. Der öffentliche Nahverkehr steht still, weil die Beschäftigten streiken. Flüge können nicht starten, Züge nicht fahren, die Banken bleiben geschlossen und die Märkte auch. Der Großteil der Krankenhäuser und andere medizinischen Einrichtungen öffnen nicht mehr, bieten aber kostenfreie Notfallversorgung an. Und am 30. Juni findet der March of Millions statt. Es ist eine Demonstration, so groß wie nie zuvor. Sie fordert die sofortige Machtübergabe an eine zivile Regierung. Aber sie fordern auch den Rückzug der Rapid Support Forces aus allen Städten. Eine unabhängige internationale Ermittlung zu dem Massaker. Hilfe für die Opfer des Massakers und ihre Angehörigen. Und die Freilassung der politischen Gefangenen. Die Demonstration ist so groß, dass der Militärrat die Verhandlungen mit dem FFC über eine zivile Regierung wieder aufnimmt. Und diesmal kommt es zu einer Einigung. Ein Übergangsrat wird gebildet. Er besteht aus 5 zivilen Mitgliedern, die von dem FFC bestimmt werden, und aus 5 Militärs. Dazu noch ein ziviles Mitglied, das der FFC und das Militär gemeinsam bestimmen. Dieser Rat hat den Auftrag, in 3 Jahren und 3 Monaten den Weg zur Demokratie zu ebnen. Aber nicht alle feiern dieses Ergebnis. Die Verhandlungen markieren auch den endgültigen Bruch zwischen den Widerstandskomitees und dem FFC. Zu Beginn der Proteste hatten ja zumindest die Sudanese Professional Association und die Widerstandskomitees sich gut ergänzt. Und dadurch hatten auch Menschen aus sehr unterschiedlichen Klassen zusammengearbeitet. Im FFC ist es jetzt aber immer mehr so, dass vor allem diejenigen Oppositionellen, die eher zur Elite gehören, mehr Einfluss gewinnen. Und so eben auch entscheiden können, ob und wie mit dem Militär verhandelt wird. Die Widerstandskomitees halten es für einen fatalen Fehler, eine Übergangsregierung mit den Militärs zu bilden. Und in dieser Übergangsregierung hat auch tatsächlich zum ersten Mal der Chef der Rapid Support Forces ein Regierungsamt. So wird diese paramilitärische Miliz legitimiert und festigt ihren Machtanspruch. Für viele an der Basis sind also die Zivilisten, die sich an der Übergangsregierung beteiligen, nicht ihre Repräsentation, sondern eher Verräter. Statt mit dem Militär zu regieren, sollen die Generäle verantwortlich gemacht werden für ihre Verbrechen. Und die Basis, die behält Recht. Dem Militär ist auch weiterhin nicht zu trauen. Am 25. Oktober 2021 begeht das Militär einen Putsch gegen den Regierungsrat. Wieder folgen darauf große Proteste. Vor allem die Widerstandskomitees bringen tausende Menschen auf die Straße. Aber die fordern nicht unbedingt die Rückkehr zur Übergangsregierung, sondern dass das Militär aus der Regierung verschwindet. Und ich habe dir einen Ausschnitt aus einem Video mitgebracht von den Protesten nach diesem Militärputsch. Ich glaube, das ist das Video, was du gesehen hattest. Und es zeigt eben auch die Kraft und Kreativität dieser Proteste. Ich verlinke das ganze Video nochmal in den Shownotes. Es ist wirklich eine richtig schöne Doku über eine Sudanesin, die als Trommlerin die Proteste begleitet. Ja, es ist immer so Call and Response und sie ruft eine Regierung aus Dieben, eine skrupellose Regierung, eine Regierung ohne Pläne, eine Regierung der Lügen. Lasst sie alle fallen. Durch diese Proteste wird der Militärputsch tatsächlich zum Teil rückgängig gemacht. Der Präsident, den die Militärs festgenommen hatten, wird wieder freigelassen. Und die zivilen Mitglieder der Übergangsregierung werden durch neu ersetzt. Welche ZivilistInnen jetzt in den Regierungsrat kommen, das entscheidet jetzt das Militär. Dass es aber überhaupt noch ZivilistInnen in der Regierung gibt, das ist nur der krassen Macht der Menschen auf der Straße zu verdanken. Der Organisierungsgrad und der Kampfgeist der Menschen im Sudan ist also auch im Oktober 2021, fast 3 Jahre nach dem Beginn der Revolution, extrem hoch. Und ich habe Miriam gefragt, wann sie eigentlich sagen würde, dass diese Revolution geendet hat.
Und ich würde definitiv sagen, dass die Revolution, dass man da einen Anfang im Dezember 2018 setzen kann, aber dass das definitiv über 2019 hinausgeht. Was jetzt gerade passiert, würde ich eher als Counter-Revolution bezeichnen oder als Konterrevolution, wobei ich trotzdem auch sagen würde, dass die revolutionären Bewegungen im Sudan trotzdem auch weiterhin aktiv sind, aber halt wie so ihre Kapazitäten verschoben haben.
Und was damit genau gemeint, dass sie ihre Kapazitäten verschoben haben?
Ja, damit ist vor allem gemeint, dass in der jetzigen Situation der Sudan sich im Krieg befindet und man natürlich da ganz anders nur sich organisieren kann und auch protestieren kann als zuvor.
Zwischen der Armee und den RSF hat es eigentlich schon die ganze Zeit gebrodelt. Also das ist auch etwas, was der Zivilbevölkerung sehr bewusst war. Und das war auch etwas, was die Zivilbevölkerung auch immer wieder gesagt hat und versucht hat, darauf hinzuweisen. Und viele der Zivilbevölkerung, wie eben auch diese Widerstandskomitees, waren halt auch der Meinung, dass es eigentlich gar keinen militärischen Teil in dieser Übergangsregierung geben sollte. Und tatsächlich ist es dann so geschehen, dass am 15. April 2023 dieser Krieg zwischen den Sudanese Armed Forces und den Rapid Support Forces ausgebrochen ist und tatsächlich leider bis jetzt immer noch anhält.
Okay, also die sudanesische Armee der Zentralregierung quasi gegen die Nachfolgearmee der Janjaweed, die
genau.
Rapid
Support Forces, die vorher zusammengearbeitet haben, auch aufgebaut wurden von der regulären sudanesischen Armee. Ja, und auf Seiten der Rapid Support Forces kämpfen eigentlich die Arabischen Emirate und Saudi-Arabien mit. Da wird ziemlich direkt...
Stimmt, Saudi-Arabien, das hatte ich auch schon irgendwie. Und warum supporten die Rapid Support Forces?
Die Rapid Support Forces schaffen wirklich tonnenweise Gold aus dem Sudan und geben das weiter und kriegen dafür Waffen. Mhm. Aber es wird sich auch einfach Einfluss erhofft da und auch die Nutzung von diesen landwirtschaftlichen Flächen. Also die Hoffnung, dass wenn man da ein Regime errichtet, was einem treu ist, dass man dann den Sudan sozusagen als Kornkammer für die arabische Halbinsel nutzen kann.
Mhm.
Und auf der anderen Seite, auf der Seite der Sudanese Armed Forces, kämpft unter anderem Ägypten und der Iran mit und auch in der Hoffnung auf Einfluss und Ressourcen im Sudan.
Scheiße, dann ist auch ein Stellvertreterkrieg ein bisschen.
Ja. Und all diese Mächte wollen auch die Revolution verhindern oder rückgängig machen. Also zum Beispiel wollen sie verhindern, dass die Bevölkerung sich die landwirtschaftlichen Flächen wieder zurückholt, die vorher ins Ausland verscherbelt wurden.
If the international community distant itself from supporting these dictators in Sudan, I think the Sudanese people are able to deal with them.
Ja, das war nochmal Marwan. Ich übersetze das nochmal kurz. Er sagt, wenn die internationale Gemeinschaft sich aus dem Sudan zurückziehen würde, dann wäre die sudanesische Bevölkerung in der Lage, mit ihren Diktatoren selbst klarzukommen.
Und damit sind vor allem jetzt Saudi-Arabien, Ägypten, Iran gemeint und was war noch?
Egal. Ja, das sind vielleicht die offensten und populärsten. Es gibt wirklich noch viel mehr Verstrickungen auch. Und wie gesagt, die EU hat in der Vergangenheit überhaupt erst geholfen, die RSF aufzubauen oder hat sie unterstützt für die sogenannte Grenzsicherung und sowas.
Für die Antimigrationspolitik.
Ja. Ja, aber dass all diese Staaten sich zurückziehen aus dem Sudan, das ist bis heute nicht passiert. Und das Ergebnis ist, wie gesagt, wirklich eine der größten humanitären Katastrophen der Welt. Und wie auch schon gesagt, es ist eben nicht nur ein Bürgerkrieg zwischen zwei blutrünstigen, machthungrigen Männern und ihren Milizen, sondern auch eine Konterrevolution.
Also es gibt auch Berichte, die halt darauf hinweisen, dass die Angriffe von den Sudanese Armed Forces als auch von den Rapid Support Forces teilweise wirklich gezielt auf pro-demokratische Kräfte waren. So als ob es halt wirklich intentional wäre, eigentlich diese nochmal zu limitieren. Und auch hier, ich würde sagen, ist schon, also dieser Krieg ist schon irgendwie auch ein Prozess, der sozusagen versucht, die Revolution irgendwie rückgängig zu machen. Und trotzdem sind halt all diese Grassroots-Bewegungen dabei, dem so gut wie es geht entgegenzuhalten.
Alter. Ja, ich meine, wenn Menschen einmal diese Erfahrung gemacht haben, dann das kann man den Leuten nicht mehr nehmen. Und das bleibt ja auch als Inspiration, dass sowas dann wieder möglich ist. Aber es ist ja trotzdem einfach so, also heftig und frustrierend, so eine große Bewegung aufzubauen, ne? Dieses Sit-in, auch als du vorher das beschrieben hast, wie dann das Militär einfach mit Waffengewalt reingegangen ist. Das, ja, habe ich keine Worte für, habe ich nur geweint.
Ja. Ja, die Widerstandskomitees, die veröffentlichen eine Erklärung zu Beginn dieses Krieges, in der sie sagen, das ist nicht unser Krieg. Wir werden in ihm nicht kämpfen. Und wer auch immer da gewinnen wird, der wird sich mit dem Volk konfrontieren müssen.
Okay, ja, das habe ich mich auch schon gefragt, ob die nicht irgendwann selber anfangen wollen, sich zu bewaffnen, ne? Nach so einer Erfahrung, dass man so massenhaft niedergeschossen wird bei so einem friedlichen Camp, könnte man ja auch sagen, wir bewaffnen uns jetzt selbst, um uns zu verteidigen.
Ja, mich hat das auch überrascht. Ich habe das auch Miriam gefragt und sie meinte, es gab schon einzelne Gruppen, die sich dann auch irgendwann bewaffnet haben und die mittlerweile auf der Seite von den Sudanese Armed Forces kämpfen, also auf der Seite von dem regulären Militär. Ja, aber die allermeisten Revolutionäre leisten, anstatt sich zu bewaffnen, humanitäre Hilfe und schaffen so Menschlichkeit mit einem Krieg.
Hier wieder das Beispiel der Widerstandskomitees, die sich halt sehr, sehr schnell eigentlich organisiert haben, direkt nach dem, also direkt am ersten Tag nach dem Anfang des Krieges und die eigentlich unter diesen neuen Bedingungen ihre Rollen angepasst und ihre Netzwerke aktiviert haben und dann zuerst Fluchtwege organisiert haben und diese kommuniziert haben, später und bis jetzt halt auch immer noch humanitäre Hilfe leisten unter natürlich extrem schwierigen Bedingungen und auch sehr limitierter humanitärer Hilfe, die halt international ins Land gelangen kann überhaupt. Genau, also die sind jetzt auch bekannt als Emergency Response Rooms, die nur humanitäre Hilfe leisten und die eigentlich nicht politisch sind, die sich aber einerseits an diesen Netzwerken orientiert hat, also diesen sehr dezentralisierten, solidarischen, nicht-hierarchischen Netzwerken, die auch sehr community-based sind, also die orientieren sich auch sehr stark an den Bedingungen in den Orten, in denen sie arbeiten. Und teilweise sind sie auch anders organisiert, je nachdem, wo dass sie arbeiten. Und man hat, also es gibt viele Mitglieder oder es gibt viele, die bei den Widerstandskomitees sind, die auch bei den Emergency Response Rooms sind. Aber es gibt auch viele neue Mitglieder in diesen Emergency Response Rooms. Also ja, es ist wie so, es ist wie aus den Widerstandskomitees herausgewachsen. Und die Widerstandskomitees arbeiten trotzdem auch weiter als Widerstandskomitees, so gut es geht. Es ist natürlich sehr limitiert, dann irgendwie Widerstand zu leisten. Aber es gibt auch bis jetzt immer noch Proteste, die stattfinden.
Ja, krass stark.
Und ich hätte mich da gerne auch noch mehr mit beschäftigt, aber die paar Sachen, die ich so gelesen und gesehen habe, haben mich echt krass berührt von der Arbeit, die diese Emergency Response Rooms da machen. Also einerseits so sehr klassische medizinische Versorgung und so weiter, aber auch Traumabehandlung eigentlich, also Gesprächsangebote für Menschen, die Opfer von sexueller Gewalt wurden durch den Krieg, was auch leider echt furchtbar viele sind.
Sexualisierte Gewalt wurde ja auch als Waffe bewusst eingesetzt von manchen Milizen, oder?
Ja, vor allem von den Rapid Support Forces, ja. Und es gibt auch einfach unglaublich viele Vertriebene. Also der Krieg hat tatsächlich in Khartoum begonnen und Millionen Leute sind auch geflohen. Und die alle in anderen Orten zu versorgen, ist natürlich auch ein riesiger logistischer Aufwand.
Ja.
Ja, und internationale Organisationen, die unterstützen oft diese Nachbarschaftskomitees nicht, weil sie keine öffentliche Körperschaft haben. Dabei sind die wirklich die einzige demokratische Institution, die es gibt, die die sudanesische Bevölkerung repräsentiert. Und sicher nicht die öffentlichen Stellen, die noch verblieben sind und die halt in den Händen von den Militärs sind. Deswegen werden diese Emergency Response Rooms über Privatspenden finanziert. Und es ist, glaube ich, vor allem so die sudanesische Diaspora, die viel in diese Funds einzahlt. Und mit diesem Geld werden dann eben Medikamente oder andere lebensnotwendige Dinge gekauft und an die verteilt, die sie am meisten brauchen. Ich werde in die Folgenbeschreibung auch einen Spendenlink zu einem von diesen Funds stellen. Ja, das ist eine Sache, die man tun kann, um die Menschen im Sudan zu unterstützen. Außerdem fordert Marwan auch die globale Linke dazu auf, Druck auf ihre Regierungen auszuüben, damit die aufhören, sich im Sudan einzumischen und Diktatoren zu unterstützen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, diese Revolution eben nicht zu vergessen und aus ihr zu lernen. Weil es eben so ein krass inspirierendes Beispiel ist für demokratische Basisorganisation und für lokale und dezentrale Strukturen, die aber trotzdem auch überregional zusammenarbeiten. Und deswegen habe ich zum Schluss Miriam nochmal gefragt, was wir aus der Revolution im Sudan lernen können.
Ich glaube, man kann sehr viel aus der Revolution im Sudan lernen. Also einerseits die Effektivität von auch gewaltfreien Protesten. Proteste halt organisieren auf Grassroots-Level und wie effektiv das die sein können. Und wie halt auch so intersektionale Zusammenarbeit eigentlich auch sehr gut funktionieren kann. Aber dass man halt auch beachten muss, dass wenn ganz viele verschiedene Gruppen und Menschen zusammenkommen mit einem gemeinsamen Ziel oder einem gemeinsamen Feind, dass es halt auch oft dazu führen kann, dass man vergisst diese Differenzen, die vielleicht bestehen und die man halt auch ausdiskutieren muss und verhandeln muss und immer wieder verhandeln muss, dass die halt nicht vergessen gehen sollten. Im Sudan wurde dieser Raum des Austausches und Verhandelns natürlich auch stark durch externe Faktoren, wie aktuell durch den Krieg, eingeschränkt.
Ja, spannend. Wenn man dann gerade so einen gemeinsamen Feind hat, dann kann das ja schnell dazu führen, dass man dann sagt, jetzt nicht über diese anderen Differenzen diskutieren, das spaltet uns nur, los jetzt, nur Fokus auf den einen großen Feind, aber dann führt es halt später zu Brüchen oder so.
Mhm, das ist ja auch was uns schon voll oft begleitet hat, ja, irgendwie in diesem Podcast, auf dieses Fall. Problem. Wie wird dann eigentlich das Wir weiterhergestellt? Was ist dieses Wir, nachdem dann in dem Fall al-Bashir gefallen ist? Ja, und auch wieder, wie in total vielen Folgen, so dieses Dilemma zwischen Frieden als eine der Hauptforderungen zu haben und dass es einem total wichtig ist, sich friedlich zu organisieren, auch weil man der Meinung ist, dass sonst das verloren geht, für das man eigentlich kämpft, und dann aber gleichzeitig konfrontiert zu sein, ja nicht nur mit einer krassen militärischen Gewalt im eigenen Land, sondern auch mit internationaler Unterstützung von dieser krassen Gewalt.
Ja, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie sehr Waffengewalt auch einfach einen demokratischen Prozess zerstören kann. Das haben wir auch in Syrien gesehen.
Ja.
Wenn du einfach also mit Fassbomben und Giftgas gegen die demokratischen Prozesse, gegen die Proteste und selbstorganisierten Regionen vorgehst, dann kannst du wirklich ja sehr, sehr, sehr viel zerstören.
Ja, und gleichzeitig sowohl in Syrien als auch jetzt im Sudan total beeindruckend, dass Leute unter diesen Bedingungen irgendwie weitergemacht haben mit Selbstorganisation und mit Solidarität vor allem.
Ja. Ja, und dann kann man, also man kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, da finanziellen Support hinzuschicken. Ne? Die militärischen Gruppen, die haben halt Staaten, die sie unterstützen, weil sie sich da irgendwelche Ressourcen von erhoffen, dann das Gold wollen oder die landwirtschaftlichen Flächen, wie du es ja auch beschrieben hast. Aber wer unterstützt die basisdemokratischen zivilen Kräfte? Das, also voll gut, dass du den Spendenlink in der Bio hast. Und ich finde sowieso, so, wenn man sich, ja, ich finde es immer gut, sich sozusagen, okay, 10% meines monatlichen Einkommens oder so spende ich halt irgendwo hin, wenn es gerade geht. Aber das ist immer meine Richtlinie, so 10%, und dann kann man ja auch was in den Sudan schicken, auf jeden Fall.
Mhm. Ja, ich habe diesmal auch wirklich mit vielen unterschiedlichen Dokus und so Online-Vorträgen und sowas recherchiert. Und deswegen werde ich ganz viele Links in die Shownotes packen. Also guck da gerne auch nochmal rein. Und ansonsten, genau, auch vor allem mit anderen Artikeln, die ich online gefunden habe. Und eben mit dem tollen Interview mit Miriam auch nochmal vielen Dank an der Stelle dafür.
Mhm, ja. Vielen Dank, Miriam. Das waren auch krasse Einblicke. Und sie hat einfach sau viele Interviews mit Menschen geführt, die dort aktiv waren, ne?
Ja, genau.
Okay. Danke für diese krasse Folge, Indigo.
Ja, voll gerne. Ich bin auch echt froh, auch ein bisschen eine eigene Bildungslücke geschlossen zu haben, auch wenn wir natürlich beim Recherchieren dann auch noch, die auch noch größer geworden ist, als ich gemerkt habe, wie schlecht ich mich in dem Kontext auskenne und so weiter. Ja,
ja, ich habe auch direkt noch Impulse gekriegt, nach so generell nach Dokus über den Sudan einfach zu gucken, auch jetzt nicht nur über den Krieg, sondern ja, ne, was du jetzt beschrieben hast, wo gibt's was für Industrie und keine Ahnung, also es ist ein riesiges Land, diverses Land, ist ja auch also total verkürzt, das nur mit Bürgerkrieg zu assoziieren, wie ich es am Anfang ja auch getan habe, sondern ja, jetzt haben wir noch eine revolutionäre Seite kennengelernt und es gibt ja sicher noch ganz viele andere Aspekte von Kunst, Kultur und Geschichte, die man sich anschauen kann und die super spannend sind.
Voll, auch dass Miriam mich darauf hingewiesen hat, dass es ja auch davor schon eine voll große Frauenbewegung im Sudan gab. Weiß ich auch voll wenig drüber. Möchte ich auch voll gerne nochmal recherchieren. Vielleicht gibt es da nochmal eine Folge zu. Und auch insgesamt nochmal mehr als eh bei allen Folgen schon, schreibt uns gerne Feedback. Also auch wenn ich irgendwas nicht ganz richtig dargestellt oder vergessen habe, Feedback das gerne.
Ja, und ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, wer sich das gewünscht hat, das Thema. Und es war eine Person namens Schildkröte aus Jena, die sich das 2024 gewünscht hat in einer E-Mail und zwar noch an uns beide. Ich glaube, da hatten wir das noch nicht eingeführt, dass man im Betreff den Namen schreiben soll, sondern vielleicht haben wir deshalb uns beide das notiert, die Widerstandskomitees als ein Themenwunsch.
Bei mir hat es sich auch nochmal Isan aus Bremen gewünscht.
Ah, okay. Ja, dann sind es doch zwei Leute.
Mhm. Ja, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, kommentiert die Folge auch gerne, folgt uns auf Instagram oder Telegram, unterstützt uns auf Steady und vielen Dank an Radio Blau dafür, dass wir hier diese demokratische Infrastruktur nutzen können und diesen Podcast hier aufnehmen und auch senden können.
Ja, vielen Dank und bis in zwei Wochen.
I have advocated and I still advocate revolutionary changes. I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.